so vor Jahrzehnten schon beschäftigt habe, wusste ich, dachte immer, Sprache, das ist ja so ganz eins zu eins, also was man empfindet, das gibt man dann weiter, aber mir wurde auf einmal klar, wie viel Filter da eigentlich auch sind, bis da mal ein Satz rauskommt, und allein die Grammatik ist auch schon eine sehr starke Reduktion. Wir haben ja eine Kausalität in der Sprache, Subjekt, Prädikat, Objekt, und zirkuläre Vorgänge, systemische Vorgänge können wir gar nicht so schnell in einen Satz packen. Also mit Sprache können wir uns nachher beschäftigen gleich. Dann der ganze Rahmen von Erklärungen. Die Menschen lieben Erklärungen. Sie müssen immer Erklärungen haben. Das haben wir ja vorhin auch gehört. Also eine Erklärung ist da zum Beispiel schon mal was, was Ruhe macht. Aber eine Erklärung ist niemals eine Wahrheit. Und auch Fachleute und Psychotherapeuten haben Erklärungen. Verfahren haben Erklärungen, es sind Zugänge, die überlegt haben, ne, wie kann ich mir erklären, dass eine Störung entsteht, und wie kann ich mir erklären, dass ich, was muss ich machen, damit sie behoben wird. Aber Wahrheit ist das alles nicht. Und dann haben wir natürlich mit den Suggestionen, die in diesem Zirkel der Kommunikation vorkommen, das ist ja ein Zirkel, also wir senden, aber was empfangen wird und was dann wieder zurückgegeben wird und wie dieses System des Zirkels sich aufbaut. Das ist natürlich auch suggestiv. Und dann können wir noch über Selbstsuggestionen reden, den sozialen Kontext. Kurz reden wir auch noch. Ja, man kann auch sagen, je bedeutsamer der soziale Kontext ist, Kirche, Gerichtssaal, Krankenhaus, Schule, Prüfung, ne, umso bedeutsamer sind die Suggestionen, die gegeben werden, umso mehr verhaften die. Ne, also eine schlechte Prüfung kann sich echt ihre Auswirkungen, ein Gerichtsverfahren, was natürlich wir wissen, also da wird ja auch nicht Recht unbedingt immer gesprochen, also wie sich sowas auswirkt, auch in den Glaubenssystemen der Menschen, die diese Erfahrungen machen. Und je besser das Vertrauen und je höher die Kompetenzzuschreibung ist und je besser die Beziehung ist, umso besser greifen auch die Suggestionen. Das ist ja das, was wir in der Psychotherapie wollen. Wir wollen, dass der Patient, dass wir Vertrauen haben. Wir wollen, dass wir kompetent sind und dass die Beziehung eben eine authentische, stimmige, empathische ist. Und in diesem Rahmen tauchen viele Suggestionen auf. Und ich finde das toll, wenn wir da wirklich so eine Sensibilität entwickeln. Weil es ist nicht ohne weiteres so, dass jede Suggestion günstig oder ungünstig ist. Sie ist erstmal neutral. Die Bewertung, ob die günstig oder ungünstig ist, das legen wir und der Empfänger dann fest. Also, die Sprache. Wie benennen wir etwas mit Worten? Habe ich schon gesagt, also die Sprache reduziert, und die gewählten Worte sind auch, die haben schon eine Implikation, eine Bewertungsimplikation. Zum Beispiel, wenn ich über Psychotherapie rede, sage ich dann, es ist eine Krankenbehandlung, oder sage ich, es ist eine Entwicklungssituation, in der was Neues entstehen muss, die dazu aufruft, dass was Neues entstehen muss. Völlig andere Konnotation mit weitreichenden Folgen. Weil Krankenbehandlung, da setze ich mich hin und warte, bis ich behandelt werde. Und das andere ist eher die Vorstellung, ja, da muss ich für mich selbst aktiv werden, das kann mir keiner abnehmen. Sage ich, es ist eine psychische Krankheit, nochmal ratifiziert mit einer Diagnose und mit Folgen, dass Krankenkassen dann vielleicht Rentung und so weiter oder Therapiekosten übernehmen. Oder sage ich, es ist eine Herausforderung in einer bestimmten Lebenssituation, die ich für mich zu meistern habe, wo ich mich erweitern muss. Sage ich, und das machen wir ja auch, wir unterscheiden ja auch zwischen Diagnostik und Therapie, wir sagen ja auch, auf der einen Seite vielleicht, das ist eine Pathologiediagnose, und dann sagen wir aber, für die Therapie ist es sinnvoll zu sagen, das ist eine Lösungsstrategie, ein Symptom als Lösungsstrategie, das machen doch die Therapeuten. Also sie bewegen sich ja auch in dieser in dieser Spannbreite. Dann aus der Hypnotherapie ist, also die Sprache ist dort ein sehr wesentlicher Gegenstand, mit dem der gelehrt wird und mit dem umgegangen wird. Also es gibt einmal eine sehr vage Sprache, und auch das heißt jetzt nicht, dass es positiv oder negativ, sondern es heißt einfach, man muss wissen, was ist eine vage Sprache und wann ist es gut, sie einzusetzen. Es ist in jedem Fall eine Trance-Sprache, sei es jetzt eine Problem-Trance-Sprache, also Klienten in einer Problem-Trance kommen mit dieser vagen, milden Sprache. Also sie generalisieren, sie machen das nicht konkret. Also sie sagen, ich habe immer, also immer Depression, ich kann nie schlafen. Und man kann sagen, ja, also müsste man konkretisieren, wovon reden wir? Von Einschlafen, Durchschlafen, nachts wach werden und was ist die Ausnahme? Also diese Konkretisierungsarbeit machen wir dann in der Hypnotherapie. Aber auf der anderen Seite wenden wir auch vage Mildensprache an, wenn wir zum Beispiel eine Trance-Anleitung machen. Da würden wir zum Beispiel sagen, jeder Mensch kann in Trance gehen. Das ist auch nichts anderes wie eine Generalisierung und eine vage Sprache. Also wann ist jetzt die vage Sprache da und wichtig und wann ist die konkrete Sprache wichtig? Und natürlich kann man sagen, unter dem Gesichtspunkt sind Diagnosen eher Mildensprache, also eher ja, sie sind in konkrete Beschreibungen aufzulösen. Und das wurde ja auch versucht, dass man dahinter viele Beschreibungen gesetzt hat, aber man kann natürlich nicht die ganze Wirklichkeit erfassen. Und die Leute kommen mittlerweile schon, wenn man sie fragt, so was heißt depressiv sein, dann sagen sie Worte, die sie vielleicht von Vortherapien kennen, die sagen dann alle, ich bin antriebslos und vor allen Dingen morgens habe ich es am stärksten, da weiß man schon, das ist ja direkt aus einem ECD. Dann kann Sprache direkt oder indirekt sein. Also zum Beispiel kann man sagen, mach das Fenster auf. Oder man kann sagen, findet ihr nicht auch, es wäre besser, wenn man ein bisschen Luft reinlassen würde. Das ist ein Unterschied. Und je drängender eine Situation ist oder je mehr es eine Notfallsituation ist, umso direkter muss man natürlich sein. Umso direkter muss man sagen, hier, hierher, hier brennt es. Und das kann man aber auch zu unterschiedlichen Zeiten durchaus nutzen. Es geht nicht nur um Extremfälle, wann wird man direkt und wird man indirekt. Also es gibt Trance-Induktionen, die kommen dadurch zustande, dass man sehr direkt ist. Und auf der anderen Seite gibt es welche, die kommen nur zustande dadurch, dass man indirekt ist. Es kommt auf die Beziehung drauf an, es kommt auf das Alter drauf an, es kommt auf viele Sachen drauf an. Dann ist Sprache abstrakt oder analog bildhaft. Das hatten wir schon. Der Jörg hat das ja viel auch in seinen Beispielen drin gehabt. Also sie kann eine Sprache abstrakter, jeder weiß, was ich meine, also ein abstrakter, wie zum Beispiel Intelligenz ist ein Abst oder Liebe oder Wahrheit, ne, sind alles abstrakter. Und dafür gibt es natürlich metaphorische Umschreibungen, bildhafte Umschreibungen. Und in der Hypnotherapie achtet man darauf, vor allen Dingen, dass man analog und bildhaft arbeitet, weil die Idee ist, da ist im Hirn werden mehrere Vernetzungen hergestellt, es kann sich eher verankern, es ist treffender. Und dann ist es auch so, dass man an der Stelle, wenn man bildhaft und metaphorisch arbeitet, es so ist, dass der Patient einen besser verstehen kann. Warum kann er einen besser verstehen? Weil er besser sein eigenes draus machen kann. Er macht sein eigenes draus, aber es ist trotzdem eine Verbindung. Okay, und in der Hypnotherapie, wie gesagt, setzen wir diese ganzen suggestiven Effekte ein. Und wir achten darauf, also dass man könnte auch zum Beispiel sagen, so, wo ist denn da jetzt der Tunnelblick, ne? Wo ist der Fokus drauf? Und das kann negativ oder positiv sein. Und Patienten, wenn sie kommen, haben sie natürlich eher einen Tunnelblick, Problem, Trance, Sprache. Also ne, könnte man sagen, Problem, Trance überhaupt. Sie sind in einer Problemtrance. Und es wäre wichtig, rechts und links zu gucken, zu erweitern, auch mehr Personen einzubeziehen, dass deren Perspektive erhoben wird, dass die Wirklichkeit wieder komplexer wird, dass man auch vielleicht sich nicht nur in der Biografie aufhält, obwohl natürlich ist man geworden, da gibt es eine Narration davon, nicht die Wahrheit, aber eine Narration. Aber es gibt in jedem Fall etwas, was man gestalten kann, nämlich das, was in der Zukunft geschieht und was auch im Moment aktuell passiert, da kann man auch Einfluss drauf nehmen. Wo sind die Ausnahmesituationen? Wo ist das, wo sich was zeigt an Entwicklung, ne? Und was heißt das, wenn das sich weiter verbreitet? Auch natürlich für die Bezugspersonen und natürlich auch für die Helfersysteme. Dann die Erklärungen, die wir haben, sind eigentlich Einordnungen, Verknüpfungen der Wahrnehmung und konnotieren heißt also bewerten und in welchem Zusammenhang stellen wir es. Und all das hat natürlich Folgen, wie ich etwas einordne, hat Folgen, was ich dabei empfinde. Und die Empfindung kann sich ziemlich schnell ändern, wenn ich zum Beispiel feststelle, ah, das war jetzt nicht gegen mich gewandt, was jemand gemacht hat, sondern es war vielleicht aus seiner Perspektive ein Versehen oder hat es anders, die Situation anders gedeutet. Also da sind Emotionen auch schnell veränderbar, also wenn man umkonnotiert, reframed. Das Interessante ist auch, der jeweilige Zustand entscheidet eigentlich, wie man einordnet. Ach, da kriegen wir Besuch. Und zwar, jeder kann nachvollziehen, wenn man eine schwierige Biografie hat, aber das Leben geht dann gut weiter, dann kriegen wir Biografien, wo dann die Leute beschreiben und dann sagen, oh, was haben wir so im Leben gemacht, obwohl es so schlecht gestartet ist. Ne? Das ist so jemand, der hat sozusagen, gerade dadurch wird das, dass es nachher gut wird, auch anders eingeordnet. Während wenn es natürlich schwierig wird und wir nachher im Leben schwierig dastehen, dann ist ja auch ganz klar, dass wir eine Ursache suchen, vielleicht eine Erklärung wieder als Menschen suchen. Ja, das kommt daher und in der Kindheit gab es das und das. Also es spielt nicht, dass es jetzt so platt klingt, aber natürlich, es spielt also eine Rolle, wann ordne ich ein? Und Ordnung ändert sich im Prozess zu unterschiedlichen Zeiten. Also wie denke ich heute drüber nach, damals über die Trennung, damals über diese Krankheit, die ich hatte, wie denke ich heute drüber nach mit den Kriterien, die ich heute habe, die ich heute mehr habe zum Einordnen und wie habe ich es überhaupt damals gesehen als Kind? Also da als Kind ist die Welt ja auch ganz anders und was hatte ich damals für Erklärungen, wie hat es sich für mich gestaltet und was nehme ich mit? Und wir wissen, dass natürlich auch Erinnerung nichts Festes ist, sondern dass sie organisch mitwächst und mit jedem Erzählen sich verändert. Also das wäre auch sowas, was in puncto Verantwortlichkeit in der Therapie, also wie schaffe ich es in der Therapie, ein Narrativ auch zu gestalten, in dem auch das eben auch sich erweitert und entwicklungsfähig wird und wo der Patient sich auch selbstbestimmt erlebt und auch heute nochmal anders drüber gucken kann, als er gekommen ist. Und es gibt natürlich immer andere Situationen, also das als die geschilderten. Also von daher ist es schon wirklich hilfreich, dabei zu bleiben, zu fragen, und wo ist es anders? Ja. Das Versorgungssystem klärt einfach ab, also der Fokus ist klar, gibt es eine Krankheit und auch natürlich, das wird schnell vergessen, ist es aussichtsreich therapierbar. Ne? Auch das wäre eine Kontraindikation für Therapie, wenn man sagt, nee, da ist nichts mehr zu machen. Wobei das ja auch schon eine ganz irre Aussage ist, als jemand das austherapiert. Also da wird es mir ganz anders, wenn ich das höre, weil das gibt es ja nie, weil Menschen sind ja immer in Entwicklung. Und ja, die Verfahren haben unterschiedliche Einordnungen, Erklärungen. Können Sie einfach mal überprüfen, was Sie da so erlebt haben und erfahren haben. Und Sie wissen, ich bin Systemikerin. Ich finde immer ganz interessant, in die aktuelle Entstehensgeschichte zu gehen. Wie wird das Symptom in der aktuellen in dem Interaktionsnetzwerk gestaltet? Und da gibt es natürlich auch viele, nicht nur die Bezugspersonen, da gibt es ja Systeme, in denen man sich bewegt, wie in der Schule oder im Berufssystem oder auch im System der Therapien. Also zu mir kommen fast nur noch Leute mit Vortherapien und mit dem, was sie dort gelernt haben. Die haben dann auch ganze Konstrukte gelernt oder sich zu deuten gelernt und sich einordnen zu lernen gelernt. Aber oft ist nicht so sehr hilfreich, sondern es wäre wichtiger, vielleicht sich mehr zu erweitern, statt sich zu sehen als Opfer von der Situation, also eher Gestalter zu werden. Und die Gefahr ist halt immer bei den Konzepten und bei den Kategorien, dass sie wahr werden. Sie werden benutzt. Wir benutzen sie als Worte, um uns zu verständigen. Dafür ist es ja auch irgendwie hilfreich oder um auch überhaupt miteinander reden zu können. Aber in 0, nichts wird es zur Wahrheit. Ne? Also, Sie haben natürlich Konsequenzen, wie es weitergeht. Auch bei der Diagnose ist natürlich so. Natürlich ist es eine Möglichkeit, die Situation einzuordnen. Klar, das wird ja keiner bestreiten. Es ist auch eine Möglichkeit, mit Fachkollegen zu diskutieren oder sich überhaupt auszutauschen, was vorliegt, eine Stellenart sich auszutauschen. Aber allein schon dadurch, dass es eben die Konsequenz hat, Bewilligung oder Nichtbewilligung, es ist ja schon der Weg zur Wahrheit. Ne? Und ja. Und dann, ja, genau, also Therapeuten, die Erklärung von Therapeuten für eine bestimmte Situation. Ich glaube auch, dass sie sich da durchaus unterscheiden, wie Therapeuten vielleicht die Situation ihrer Patienten erklären und natürlich auch die Patienten, wie sie sich ihre Situation erklären. Also es ist durchaus eine Frage in meiner Therapie, wie erklären sie sich die Situation? Wie finden sie eigentlich die Situation? Na, wie sind sie da reingekommen? Wie werden sie wieder rauskommen? Also das sind Fragen, die jemand sehr aktiv ansprechen. Und Therapeuten fürchten dann schon mal, dass die Patienten sagen, ich bin hier, damit sie das sagen, aber mir sagen das die Patienten nicht, weil das ist auch, wie man einfach weiß, was diese Frage bedeutet und dahinter stehen und sagen, nee, mich interessiert wirklich, wie ihre Erklärung ist. Also, ne, so, das, wie erklär, also, das sind ja die unterschiedlichsten Erklärungen, weil die Erklärungen sind Suggestionen, die sie wiederum beeinflussen. Deshalb ist das für mich wichtig, ne, dass die subjektiven Erklärungen natürlich eine starke Kraft sind. Dann die Kommunikation, natürlich klar, wenn Sprache schon diese Implikation hat, Kommunikation noch mehr und was wir senden, wird natürlich nicht empfangen und was wieder unsere Patienten uns senden, ob wir das empfangen, weiß, weiß ich auch nicht. Und die Hypothesen sind keine Wahrheiten, sondern sie sind halt Erklärungsversuche und es ist immer gut, mehrere in petto zu haben. Mara Selvini Palazzoli, die Mailänder Familientherapeutin, lang ist es her, in den 1950er Jahren hat gesagt, also viele Hypothesen, optionale Hypothesen, das ist zwar unser Fundament, aber wir müssen sie auch genauso gut fallen lassen können. Also nicht denken, der Patient hat sie noch nicht verstanden, aber es ist doch richtig und so weiter, sondern wie können optionale Hypothesen dann weiterhelfen? Sie hat sogar perspektivische Hypothesen dann erhoben. Sie hat ja immer mit mehr Personensettings gearbeitet und hat dann, das ist auch interessant, wenn man Familientherapie macht, machen wir das sehr wohl. Dann fragen wir jeden und jeder hat ein bisschen eine andere Hypothese. Und das gibt zusammen viel mehr Wirklichkeit, als wenn das jetzt so von einem so bestimmt wird. Dann, was ich interessant fand, jetzt auch bei der Herstellung der Folie, wie viel da hätten wir noch weitermachen können, aber ich habe das jetzt mal so angeführt. Das ist halt dieser suggestive Zirkel, dieser suggestive Zirkel, der sich automatisch ergibt. Also das sind nur Auswahlmöglichkeiten. Also ein aktiver Therapeut, wozu führt der eigentlich eher zu einem passiven Patienten? Es ist aber auch so, dass ein passiver Patient vielleicht auch eher einen aktiven Therapeut fördert. Ein Patient, der sehr fordert, der sehr unter Druck steht, der so sagt, ich bin in Not, helfen Sie mir. Und das sind ja nicht wenige, die so kommen, ne, dass die den Therapeuten richtig ins Machen bringen. Aber dadurch wird natürlich der Patient wieder passiver. Also es ist nicht nur ein Zirkel, sondern es ist eine Spirale. Oder aber auch fremdeinordnende Behandlung haben wir ja sehr oft. Das machen wir ja die ganze Zeit. Ne? Mit der Testung und Diagnostik und so weiter führt eher dazu, dass der Patient natürlich sagt, ah, die wird es schon wissen, sagen Sie mir das. Ne? Jetzt haben Sie mal das Biografie haben Sie erfasst, jetzt sagen Sie mir mal, wie geht es weiter, was soll ich jetzt machen? Es ist eine unmittelbare Suggestion davon. Und natürlich gibt es auch andere Modelle, also wo man jetzt zum Beispiel gerade im systemisch-konstruktivistischen sagt, die Auftragsklärung muss vielmehr dem Patienten abgerungen werden. Ne? Was hat sie hierher geführt und was wollen sie hier machen, was soll am Ende stehen? Und das kann ja nur der Patient beantworten. Das ist ja das Schöne daran, dass diese aktivierenden systemisch-konstruktivistischen Fragen eher dazu führen, dass dem Patienten auch klar wird, das kann der Therapeut eigentlich nicht sagen, wo ich hin will. Und eine ganz andere Dynamik kann dadurch entstehen. Ja, und was wir ja natürlich auch immer haben, so dass auch in den, was die Patienten mitbringen, dass also so Symptome werden so natürlich sehr, sind so Fremdkörper, die haben ja gar nichts mit mir zu tun, so wird es erlebt. Ich kann gar nichts dafür, ich komme und zeige die ihnen und sie müssen da irgendwas mitmachen. Das ist ja die Behandlungsidee. Und was wir wollen, ist, dass der Patient wieder für sich Verantwortlichkeit entwickelt. Wir haben also einen ganz interessanten Kontext, wo immer wieder ausgetauscht wird, wer ist denn hier verantwortlich und für was ist er verantwortlich? Und beide sind verantwortlich. Therapeuten sind verantwortlich, dass sie darauf achten, wie kriege ich denn in einem Meta-Vorgehen den Patienten dazu, die Patientin dazu, dass sie wieder für sich verantwortlich ist. Aber ich kann ihr das nicht abnehmen. Und das ist interessant. Das ist nicht so schnell ersichtlich, weil wenn das Ganze in einem Behandlungskontext stattfindet, im medizinischen System, beim Arzt, ist es klar, wir halten das gebrochene Bein hin und es wird versorgt. In der Therapie herrschen andere Gesetze. Deshalb ist so ein bisschen mein Plädoyer, dass wir im Gesundheitswesen, weil natürlich wollen wir nicht auf Kassenversorgung in der Psychotherapie verzichten, dass wir aber andere Kriterien einführen als bei medizinischen Diagnosen. Die Selbstsuggestion, natürlich sind sie eher unbeabsichtigt und unwillkürlich und unerkannt und meistens sind natürlich auch negativ. Also natürlich gibt es auch positive, aber hier in dem Zusammenhang, ich kann nicht anders. Ne? So, ich bin so geprägt. Automatisiert und ich schaffe es nicht oder ich schaffe es doch. Und ja, natürlich ist vielleicht sogar die Situation dieselbe bei einem, der sagt, ich schaffe es nicht und bei einem, ich sage, ich schaffe es doch. Aber in jedem Fall ist so die Idee oder die Zuversicht, ich schaffe es oder ich gehe es mal an oder ich gehe es mal langsam an, in jedem Fall was, was günstiger ist. Und Therapeuten, da merke ich so aus den Supervisionen, dass da schon sehr viel Druck von den Patienten rüberkommt. Also zum Vortrag vom Dr. Preuß, von wegen, dass natürlich die traumatischen Situationen auch rüberkommen zum Therapeuten. Ich merke es auch so, dass viel Druck von den Patienten rüberkommt. Also die Therapeuten sitzen da ganz verzweifelt. Was fange ich denn jetzt innerlich, was fange ich denn jetzt mit dem Patienten an? Und dann schon sind sie in der Behandlungssituation, schon sind sie in der Input- und Interventionssituation. Eigentlich können sie gar nichts anfangen. Sie sind ganz ruhig, sie sind ganz sicher in ihrer Rolle und gehen in die Interaktion und stellen umgekehrt Fragen, erkunden umgekehrt. Was ist Ihre Situation? Was bringt Sie her? Was hat Sie entschieden? Wie haben Sie entschieden, dass Sie in Therapie gehen? Wissen Sie, was Therapie heißt? Auch diese Transparenzmachung dieses Kontextes und eigentlich ist das, dass Sie hier was für sich tun. Sie haben hier die Chance, dass Sie sich hier entwickeln können. Und genau, Patienten, das habe ich ja auch geschrieben, ne, ich bin unfähig zu verändern. Es ist sowas von auch nachvollziehbar, dass Sie so denken. Aber das wird nicht die therapeutische Haltung sein, die lange bleiben kann, möglichst wenig lange. Und dann geben sich daraus ja wieder Ableitungen. Also vielleicht sind sie auch der falsche Therapeut, vielleicht die falsche Methode. Ich gehe jetzt mal in den TP oder ich gehe in die VT oder ich mache jetzt ST, ne, oder ich gehe zu einem anderen Therapeuten. Ich brauche einen Mann, ich brauche eine Frau. Alles sind ja eigentlich eher so Ablenkungen davon, dass er vielleicht dass es zu wenig gelungen ist, ihn einzubeziehen in so eine Arbeit, die ihn wieder zum Selbstverantwortlichen für sich selbst macht. Ja. Genau, also bei den Krankheitsdiagnosen muss man halt sagen, was wird nicht erhoben. Ne? Es wird ja immer dann die Daten werden erhoben zur Diagnose, man muss sie beschreiben, man muss sie benennen. Also von daher ist der Fokus da drauf. Es wird nicht die Fähigkeit erhoben, es wird nicht die Ausnahme erhoben, es werden nicht die Beteiligten erhoben, ne? Was läuft in der Schule, was läuft an dem Arbeitsfeld und so weiter. Und was ich noch schlimmer finde, ist, es wird nicht die Bandbreite zwischen den Polen erhoben, weil wir wissen genau, krank, gesund, ja, wir sind dazwischen, manchmal mehr da dran, manchmal mehr da dran. Also wenn man sich damit beschäftigt, da merkt man, wie viel Suggestionen überall einfach rumschwirren, das können wir gar nicht alles erfassen. Und ja, ich finde immer gut, wenn man von einer Person erweitert in Mehrpersonen-Setting auch die Beteiligten fragt, die Beteiligten durchaus als Mitgestalter der Situation, jetzt nicht als Helfer für den Patienten, aber als Mitgestalter der Person sieht. Und dass man das Intrapsychische, was sehr traditionell psychologisch immer im Fokus steht, erweitert mit den äußeren Interaktionen in einer Situation. Und das Symptom als Fremdkörper wird erweitert, also jeder kann es nachvollziehen, als auch Symptom, das Interaktion stiftet, aber auch, dass natürlich eine Botschaft von mir ist, also ein Reframing, eine andere Benennung, eine andere Suggestion, eine andere Konnotation, ein Symptom als etwas, was gesagt werden muss, was da ist, was mir natürlich auch eine Möglichkeit zu reagieren auf Leben gibt und ich muss mich da optional erweitern. Milton Erickson, der moderne Hypnotherapievertreter, also mittlerweile ist auch schon 1980 gestorben, hat sich zum Beispiel von den Hypothesen deshalb verabschiedet, weil er gesagt hat, das ist viel weiter und wir arbeiten gerade mit dem, was neben den Hypothesen liegt und neben den Kategorien liegt. Und da wurde er so als naturalistisch eben eingestuft. Und er sagt, was viel wichtiger ist, ist, wie kriege ich Hoffnung und Resilienz rein in einen Menschen, der berechtigterweise mit null davon vielleicht kommt. Wie kriege ich Aktivität rein? Wie kriege ich Selbstverantwortung rein? Das waren eigentlich so seine Fragen, neue Erfahrungen machen, viel eher als jetzt so mit einem bestimmten Therapiekonzept an der Sache drangehen. Und deshalb ist er auch zur Hypnose gekommen, weil er gesagt hat, in diesem hypnotischen, auch nach innen orientierten Zustand. Die Hypnose ist ja auch wieder eine Bandbreite zwischen Anwendung im Gespräch als Konversationstrance, also wo wir eigentlich nur auf die Suggestionen achten und praktisch auf die günstigen Einstreuungen und Seedings achten, bis hin zu diesem sogenannten Ritual, wenn man von außen nach innen geht und das, was man therapeutisch erarbeitet hat, nochmal in einer bestimmten Innen in einem bestimmten Innenkontakt verfestigt. Und da gibt es ja ganz viele Leute nach dem Erickson, die auch geguckt haben, wie kann man Therapie ganz anders aufziehen. Also einer davon will ich nur kurz nennen, der Ben Fuhrmann, der vor allen Dingen auch mit Kindern gearbeitet hat. Ihr kennt das Ich schaff's Programm bestimmt, wo er sagt, wenn ein Kind kommt, und dann frage ich das Kind, das ist deine Situation, ich frage, was möchtest du lernen? Ne, was möchtest du lernen? Das ist das Fundament. Und dann geht eine Kette von Suggestionen los. Das nächste wäre dann, wer kann dir dabei helfen? Wie möchtest du das nennen, die Fähigkeit, die du lernen kannst? Also welchen Namen kriegt das? Wenn du das erreicht hast, wie willst du das denn dann feiern? Wo willst du das öffentlich machen? Wem willst du sagen, dass du daran arbeitest? Und zum Schluss, wem willst du das dann beibringen, wenn du es geschafft hast? Und was willst du dann neu lernen? Also eine ganze Reihe. Und immer wenn man eine Stufe hat, ist das sozusagen nochmal eine suggestive Festigung von dem ganzen Entwicklungsvorgang, jetzt mal kurz gesprochen. Aber das ist wirklich interessant, sich damit zu beschäftigen, gilt natürlich auch genauso für Erwachsene. Also, Suggestionen kommen unweigerlich in unserer Arbeit vor. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und es geht auch nicht darum, dass sie schlecht sind oder gut sind, sondern sie sind unvermeidbar. Sie sind unvermeidbar und wir sollten ein Wissen davon bekommen, wie wir sie günstig einsetzen. Und wir sollten viel, viel mehr, also meiner Meinung nach viel, viel mehr mitkriegen, wie der Kontext Suggestion setzt. Und ich finde jetzt auch 20 Jahre nach dem Gesetz, es ist nicht so toll, wie wir es uns gewünscht hätten. Und das liegt nicht nur an fehlenden Therapieplätzen, sondern es gibt einfach viel zu viele Therapiewiederholer und ich glaube, es gibt so viele Therapeuten, die sich bemühen immer wieder und so, aber vielleicht muss man auch darüber nachdenken, wie setzen wir überhaupt das Ganze nochmal anders um, also weg von der Behandlungsidee hin in die Entwicklungsidee und natürlich unter Kassenversorgung, klar. Ja, vielleicht nochmal zwei Worte zur Hypnotherapie. Also Sie arbeiten mit Sprache und Sprache ist auf der einen Seite das Verbale, das ist aber noch das Wenige. Also verbal ist ja, das haben wir mit den Konnotationen, sage ich Behandlung oder sage ich Entwicklungsherausforderung dazu. Wie benenne ich das Wort oder sage ich, letztens hatte ich eine Familientherapie mit einem 15-jährigen Zwangspatienten und dann sage ich dazu Zwangssymptomatik oder sage ich Zirkus dazu. Wie ist das mit dem Zirkus? Ne? Also man versucht Worte aus dem Alltagsbereich zu nehmen, man versucht Worte zu nehmen, die entweder aufwerten oder eher nivellieren. Also das ist da besonders wichtig. Aber vor allen Dingen auch das Paraverbale. Paraverbal heißt, rede ich leise, rede ich laut, wo mache ich eine Pause, nehme ich mir eine Pause. Sage ich in der Therapie, Ich muss drüber nachdenken, welche Frage fällt mir dazu für Sie ein? Also viel, viel para, ne? Paraverbales, was voraussetzt, dass man auch in seiner Rolle drin ist und fest im Stuhl sitzt und nicht so das Gefühl hat, ich muss den behandeln, ich muss jetzt eine Intervention haben, sondern es geht nicht um meine Intervention, es geht um das, was geschieht. Natürlich, nonverbal ist klar, also Bewegungen, Gesten. Wie ist man angezogen? Wie ist der Therapiesessel? Was für einen Eindruck macht der Therapieraum? Ne? Ist das ein nüchterner Büroraum oder ist das ein gemütliches Wohnzimmer? Weiß ich auch nicht, ob das jetzt besser ist. Kommt halt darauf an, was passt auch zu mir, was passt zum Klientel. Arbeit mit Bildern, Metaphern haben wir schon angesprochen. Und dieses Reframen, das ist auch so eine Spezialität vom Erikson gewesen. Er konnte das wirklich jede Situation reframen. Ich habe so viele Geschichten im Kopf, ich habe gar keine Zeit, das alles hier zu erzählen. Aber es ist einfach fantastisch, wie kreativ und genial man Wirklichkeit umreframen kann. Also ohne, dass das dann irgendwie nicht mehr passt oder so. Es passt dann genauso und das ist natürlich was Schönes, aber halt anders. Okay, ja, vielleicht nochmal den Hinweis, weil Hypnose ist ja auch so ein Wort, was missverständlich ist und so viel beinhaltet und ja, an welchen Ecken jemand gerade vielleicht das so angepackt hat und dann glaubt zu wissen, was es ist. Man würde sagen, Hypnose ist eben in einer Interaktion zu arbeiten und genau darauf zu achten, mit der Aufmerksamkeit in der Interaktion zu achten. Und das kann man sehr wohl im Gespräch machen, wo noch keiner dazu sagen würde, das ist Hypnose. Und man kann die Suggestion beachten im Gespräch und denkt, da hat jetzt oder weiß, man hat eine gute hypnotherapeutische Sitzung gemacht, aber man hat noch gar nicht über Hypnose geredet und der Patient wird auch nicht sagen, das ist Hypnose. Vielleicht wird er sagen, das war ein sehr intensives Gespräch oder es war genau das so, was mich ergreifen konnte. Und der andere Pol ist natürlich tatsächlich die Arbeit mit den Ritualen, die punktuell in so einer Therapie dann stattfinden, wenn man weiß, auch wenn die Zielklärung klar ist, die Auftragsklärung klar ist und der Patient auch weiß, da an der Stelle möchte ich vielleicht noch, das möchte ich irgendwie mir in dieser inneren Ruhe, in dem inneren Kontakt mit mir noch mehr so verdeutlichen und nehme das auch mit, dieses, also wir machen diese Trance-Rituale auch mit Audio auf, also der Patient zeichnet die auf mit Handy, nimmt sie mit und kann sie als Grundlage für selbsthypnotische Beschäftigung auch weiter nutzen. Also wie gesagt, das ist ein weites Feld und nicht so wie manche Patienten, die kommen und sagen, ich möchte Hypnotherapie, setze mich hin und ein Ritual nach dem anderen. Nein, das sind bestimmte Stellen, in denen wir das nutzen können. Bei Kindern übrigens anders wie Erwachsene, weil die Kinder in der Aufmerksamkeit ja anders sind. Die sind ja viel sprunghaft, da muss man nochmal ganz anders lernen. Und ja, verschiedene Kontexte, medizinischer Kontext und Hypnose. In einem medizinischen Kontext geht es nicht um Persönlichkeitsveränderung, geht es nicht um Persönlichkeitsprozesse, da geht es um Situationen des Eingriffs, der Untersuchung, ne, der Ängste, die punktuell auftreten. Und da ist die Hypnose auch sehr viel direktiver und traditioneller, schnell und zügig. Und das geht schon, dass man jemand sehr schnell helfen kann, in einen ruhigen Zustand zu gehen. Aber da reden wir ja nicht davon, dass jetzt so Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Und trotzdem ist das natürlich ein hypnotisches Arbeitsfeld, die Medizin. Genau, weitere Infos. Es gibt einen kostenlosen Infoabend. Kann man klinische Hypnose, medizinische Hypnose im Juli. Ne, müssten Sie sich anmelden, müsstet ihr euch anmelden unter Info. Die Vortragsfolien könnt ihr auch haben, einfach unter Info anfragen. Und ja, das ist das Ende meines Vortrags und danke für die Aufmerksamkeit. Danke.